Ich habe meist an den Rändern gearbeitet, an Orten, die kaum jemand kennt, die uns aber helfen, über die Geschichte der Zentren hinauszublicken, auf globale und weltgeschichtliche Zusammenhänge.
Die mehr als 100 Lager der faschistischen Achsenmächte in Nordafrika zählen zu den vergessenen Kapiteln des Zweiten Weltkriegs. Ihrer Erforschung widmet sich Aomar Boum, Professor für Anthropologie und jüdisch-sephardische Geschichte an der University of California in Los Angeles.
Es geht um wenig bekannte Orte in der Sahara, an den Rändern Nordafrikas, die uns davon erzählen, was in Berlin, Paris, Rom, den USA, Japan und anderen Orten passiert ist.
1940, nur wenige Wochen zuvor, hatte Deutschland Paris angenommen, errichtete die faschistische Kollaborationsregierung in Vichy ein Netzwerk von Internierungs- und Arbeitslagern in den französischen Kolonien Nordafrikas. Flüchtlinge aus Europa, vor allem spanische Antifaschistinnen und Jüdinnen und Juden, wurden in den Lagern inhaftiert und zur Zwangsarbeit gezwungen. Aomar Boum rückt diese Geschichte der nordafrikanischen Lager von den Rändern zurück ins Zentrum. So it's a way
to tell. Es geht also darum, den Bewohnern der Zentren zu zeigen, was wir von den Peripherien über Weltgeschichte lernen können.
In seiner Forschungsarbeit hat Aomar Boum mit ZeitzeugInnen gesprochen, die die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs in Marokko erlebt haben.
Man berichtet mir von Juden, die schon früher in der Gegend gelebt hatten, aber auch von polnischen und deutschen Juden, die während des Krieges zwischen 1940 und 1942 im Süden Marokkos in den Lagern und Minen arbeiteten. Einer dieser Arbeiter war mein Vater.
Sein Vater war nicht nur Zwangsarbeiter in einem der Lager, sondern arbeitete auch als Briefbote. Zu Fuß überbrachte er Nachrichten, unter anderem für die französische Kolonialverwaltung. Seine Forschung ist also auch eine persönliche Angelegenheit für Aomar Boum.
Es ist also eine persönliche Geschichte für mich als Muslim bzw. als Sohn eines Muslims, dessen Vater und die Menschen in seinem Dorf auch Teil der Zwangsarbeit waren.
Zwangsarbeit war keineswegs neu in der Region, sondern zentraler Bestandteil kolonialer Gewaltherrschaft.
Es gab französische Kolonialsoldaten, die Straßen bauten, hauptsächlich Menschen aus Niger, Mali, Burkina Faso und Senegal. Menschen aus allen französischen Kolonien waren beteiligt. Das änderte sich erst 1940. Für die sehr gefährliche Arbeit in der Wüste wurden zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht. Also beschloss die Vichy-Regierung, alle internierten Flüchtlinge, spanische Republikaner, Juden und Nichtjuden, als Arbeitskräfte einzusetzen.
Dabei verfolgte das Vichy-Regime eine imperialistische Kolonialpolitik. Die Verwirklichung der Trans-Sahara-Bahn, ein Kolonialprojekt, das auf Pläne der 1860er Jahre zurückgeht.
Die Trans-Sahara-Bahn ist eine Eisenbahnlinie, die die Stadt Oran in Algerien mit dem Fluss Niger im heutigen Staat Niger verbindet. Sie sollte eine Reihe von Minen und landwirtschaftliche Plantagen erschließen, um die natürlichen Ressourcen aus diesen Teilen Afrikas nach Marseille zu transportieren und von dort aus in ganz Europa zu verteilen.
Ab 1940 wurden auch EuropäerInnen gezwungen, in Minen zu arbeiten oder Eisenbahnschienen zu verlegen. Dem Vichy-Regime galten sie als sogenannte unerwünschte Personen.
Sie gelten nicht als reine Franzosen. Sie verdienen es nicht, Teil der französischen Nation zu sein. Also kann man sie entweder in die Vernichtungslager schicken oder in die Zwangsarbeit. Mit der Entscheidung für die Zwangsarbeit erreichte die Vichy-Regierung im Grunde zwei Dinge. Die Verwicklung des Eisenbahnprojekts, das bereits seit dem 19. Jahrhundert geplant war. Und wenn die Menschen die gefährliche Arbeit nicht überlebten, konnte man sich so gleichzeitig der sogenannten Unerwünschten entledigen.
Wer Nicht alle europäischen Flüchtlinge landeten in den Lagern. Besonders für wohlhabendere Personen war das marokkanische Casablanca eine wichtige Station zur Ausreise in die Vereinigten Staaten.
Manche hatten Glück, wie beispielsweise Freuds Enkeltochter, die 1940/41 nach Casablanca kam. Sie verbrachte schließlich 6 Monate in Casablanca. Sie hatten Glück, eine Genehmigung zu bekommen. Sie flog nach Tanger. Von Tanger aus gingen sie nach Lissabon und von Lissabon gelangten sie schließlich in die USA. Es gibt viele solcher Beispiele. Aber das sind Menschen, die für ihre Flucht bezahlen konnten. Diejenigen, die nicht bezahlen konnten, saßen in Casablanca fest und wurden in die Lager gebracht.
Heute gibt es kaum Überbleibsel der Lager. Das liegt einerseits an ihrer geografischen Abgeschiedenheit, andererseits an der bewussten Geheimhaltungspolitik des Vichy-Regimes.
Die Vichy-Behörden kontrollierten akribisch den Zugang zu Schreibutensilien, Notizbüchern und Kameras, um Berichte der Inhaftierten zu unterdrücken. Auch deshalb gibt es nur bruchstückhafte Zeugnisse ihrer Leidensgeschichten.
Dass die Lager vor allem in der Wüste errichtet wurden, ist kein Zufall.
Die Natur sollte die Spuren der Vergangenheit verwischen. Das ist ein wirklich wichtiges Konzept, das die Franzosen entwickelt haben. In Marokko und Algerien war ich mit meiner Kamera unterwegs, um die Orte der Lager zu finden. Wegen diesem Konzept konnte ich nur 30 von 60 oder 70 Lagern ausfindig machen. Und das nur mit Hilfe von Menschen, die sich noch an die Orte erinnerten. Aber sie hatten keine Ahnung, was dort geschehen war.
Als die amerikanischen Streitkräfte der Alliierten im November 1942 in Marokko landeten, interessierten sie sich kaum für die Lager. Trotz der Zwangsarbeit und der härtesten Bedingungen.
Im Gegensatz zu den NS-Vernichtungslagern wurden die nordafrikanischen Lager der Vichy-Regierung nicht von den Kameras der amerikanischen Alliierten dokumentiert, als diese an der Atlantik- und Mittelmeerküste Marokkos und Algeriens landeten. Stattdessen überließen die amerikanische Armee die Verwaltung der Lager den französischen Behörden, obwohl dort jüdische und nichtjüdische Flüchtlinge illegal interniert waren.
Als Anthropologe interessiert sich Aomar Boum für eine Geschichtsschreibung von unten, ausgehend von den individuellen Biografien der Inhaftierten. Eine wichtige Quelle hierfür sind die Aufzeichnungen von Max Aub.
Er kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg, wurde dann in Marokko in Djelfa interniert, in andere Lager und nach Algerien verschleppt und floh 1942 nach Casablanca. Von dort aus gelangte er schließlich nach Mexiko-Stadt. Er wurde einer der bedeutendsten mexikanischen Theaterautoren und starb als mexikanischer Staatsbürger.
Es geht ihm auch darum, alternative Wege zu finden, Geschichten wie diese an SchülerInnen und an eine breitere Öffentlichkeit zu vermitteln.
Es gibt unglaublich kluge ProfessorInnen an Universitäten, die großartige Arbeit leisten. Wir schreiben kluge Bücher, aber belassen es dabei und warten, bis die Kinder nach der Highschool zu uns an die Unis kommen, um sich dort mit unserer Arbeit zu befassen. Deshalb bin ich der Überzeugung gelangt, dass wir mehr mit LehrerInnen sprechen und mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Wir müssen unsere Forschungsergebnisse in einer verständlichen Form veröffentlichen, für eine breite Öffentlichkeit und insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer.
Hierfür hat Aomar Boum zusammen mit dem algerischen Künstler Najib Berber eine Graphic Novel veröffentlicht. Undesirables, A Holocaust Journey to North Africa. So der englische Titel. Die Charaktere des Buches basieren auf real existierenden Personen. Composite Stories, zusammengesetzte Geschichten, nennt Aomar Boum diese künstlerische Vermittlung von Geschichte. Hans, der Hauptcharakter des Buches, basiert unter anderem auf der Biografie von Max Aub.
Hans ist die Hauptfigur. Ich habe für Hans in München recherchiert. Es handelt sich um den Namen einer realen Person, die in den 1920er Jahren, als Hitler an die Macht kam, für eine Münchner Zeitung arbeitete und dann in den 1930er Jahren, 1933, aus Deutschland nach Paris fliehen musste. Von dort aus habe ich dann die Geschichte von Hans mit der von Max Aub und andere Personen kombiniert. Alle Geschichten in der Graphic Novel basieren also auf wahren Begebenheiten. aber es sind nicht die Geschichten einzelner Personen, sondern zusammengesetzte Geschichten.
So gelingt es, Verbindungen zu ziehen zwischen Europa und Nordafrika, zwischen Zentren und Peripherien, zwischen faschistischer und kolonialer Politik und Herrschaft.
Das ist es, was wir versuchen. Es geht darum, Geschichte von unten zu schreiben. Ich und andere Historiker, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Nordafrika, versuchen uns an dieser Art einer Geschichtsschreibung von unten. Wir sammeln Daten und Geschichten und versuchen so im Grunde genommen die Verbindungslinien zwischen den Ereignissen in Europa und dem Rest der Welt nachzuzeichnen.